Den Müßiggängergeschichten soll Eichendorffs eigene Lebensgeschichte folgen.
Ich bin weit entfernt, mich und mein Leben so wichtig zu halten.
Was soll er schon erzählen? Dass die väterlichen Güter zwangsversteigert wurden? Er ein Freiherr ohne Vermögen ist, der in Königsberg langweilige Akten durcharbeiten muss? Ein ganz normaler Beamter im preußischen Dienst und ein treusorgender Familienvater, der Frau und Kinder zu ernähren hat? Keine Spur also von einem Abenteurer und Draufgänger wie sein Taugenichts.
Zwischen Akten, dunklen Wänden, band mich, Freiheit begehrenden, nun des Lebens strenge Pflicht. Und aus Schränken, Aktenschichten lachen mir die beleidigten Musen in das Amtsgesicht.
Memoiren kann er nicht liefern. Doch das Thema beschäftigt ihn bis ins hohe Alter. Der Nachlass enthält Fragmente, biografische Notizen in unterschiedlichen Formen. Es bleiben Versuche. Eichendorff gelingt es nicht, die eigene Existenz zu gestalten. Immer tun sich Widersprüche auf, wenn er über sich erzählen will. Hier scheitert er. Er scheitert am eigenen, einfachen Leben.
Ihr habt den Vogel gefangen. Der war so frank und frei. Nun ist ihm's Fliegen vergangen. Der Sommer ist lange vorbei.
Der Sommer ist lange vorbei. Papier, wie hör ich dich schreien, da alles die Federn schwenkt in langen, emsigen Reihen. So wird der Staat nun gelenkt.
In der Gedichtausgabe Letzte Hand löscht Eichendorff denn auch alle Hinweise auf Orte und Namen aus, mit denen er zu identifizieren wäre. Sich und sein Leben nimmt er zurück bis zur Unkenntlichkeit. Was bleibt, ist allein das künstlerische Ich seiner Dichtung. Eine Stimme, die klar und rein erklingt bis in unsere Tage.
Sage mir, mein Herz, was willst du? Unstet schweift dein bunter Will. Manches andere Herz wohl stillst du, nur du selbst wirst niemals still.
Eine Reise von Berlin nach Lobowitz zum Geburtsort des Dichters. Abfahrt 9 Uhr morgens. Auf der Autobahn Richtung Cottbus, dann Grenzübergang Forst, vorbei an Breslau und Neiße, ab 2 Grad Tibor, ungefähr 450 Kilometer, Ankunft voraussichtlich am frühen Nachmittag. Eichendorff, der dieselbe Strecke mit der Kutsche fuhr, auf mehreren Poststationen die Pferde wechseln musste, war meist 5 Tage unterwegs.
Schönen Tag. Ein Führerschein mal bitte, ein Fahrzeugschein.
An der Grenze zwischen beiden Ländern stehen deutsche und polnische Posten, Pass- und Zollkontrolle.
Und, wo geht's hin, wenn ich mal fragen darf?
Nach Lobowitz, zu Josef von Eichendorff.
Aha. Na gut. Nee, Moment bitte.
Die ersten Kilometer Autobahn auf polnischer Seite sind aus Vorkriegszeiten. Schlechte Straße. Man wird durchgerüttelt wie in einer Postkutsche. Hier rollten Hitlers Spezialeinheiten 1939 nach Gleiwitz, um mit dem fingierten Überfall auf den Sender den Vorwand für den Einmarsch in Polen zu schaffen. Im Ergebnis des Weltkrieges wurde Schlesien polnisch, Lubowitz heißt nun Łobowice, Ratibor Raciborz und Breslau Wrocław. Łobowice ist ein kleiner Ort, schlecht ausgeschildert. In Raciborz die richtige Abfahrt zu finden, ist schwierig.
Sag mir, mein Herz, was willst du? Und schweif dein bunter Willen. Manch anderes Herz wohl stillst du, nur du selbst wirst niemals still.
Dann wird es schnell ländlich. Die Straße führt durch kleine Dörfer und weite Felder. Der Herbst blüht gelb und duftet. Der Flieder leuchtet in zarten Tönen. Am Weg weisen handgemalte Schilder die Richtung zu Eichendorffs Geburtsort. Über die Sommerlandschaft hinweg kann der Blick in die blaue Ferne wandern bis zu den Karpaten. Ein Bild, das Eichendorff immer wahrnahm, wenn er heimkehrte. Und das er auch beschrieben hat. Einmal kippte die Kutsche kurz vor Lobowitz auf schlechtem Weg in den Graben. Der Student lief querfeldein durch die Oderwiesen nach Hause.
Ich war schlank, von edler Statur und Nase, diese ein wenig zu spitz, hatte ein allerliebstes Grübchen im Kinn, das mir sehr schelmisch stand, im Auge so ein gewisses Etwas Schwärmerisches, das Haar leicht aufwärts toupiert, nur bis gegen Mittag gewöhnlich schon etwas windschief und verschoben, einen Frack von gelbem Nanking, der mir niemals recht sitzen wollte, eben solche Beinkleider, dicht anliegend, an den Knöcheln mit Maschen zierlich gebunden, von denen mir aber die eine oder andere alle Augenblicke aufging.
Der junge Baron von Eichendorff wächst im Schloss von Lubowitz auf, das seine Eltern im klassizistischen Stil erbauen ließen, etwas zu prächtig für den dazugehörigen Gutshof. Sein Vater ist ein kleiner Landadliger, der mehrere Güter in der Umgebung besitzt, in Slawikau, Sumin und Radoschau.
Wie ich vor Tagesanbruch aufstehe, den gestirnten Himmel staunend durchsuche, denn es geht nach Tost. Beschreibung des alten gespensterhaften Schlosses, Dammhirsche grasen im Mondschein, alte Karosse mit vier Rappen.
Bilderbuch aus meiner Jugend. Unter diesem Titel macht sich Eichendorff Notizen für eine Biografie, die er später in ungereimten Jamben oder gereimten Versen schreiben will, wie er in Klammern vermerkt. Drei skizzenhafte Fassungen der Kindheit und Jugend sind überliefert.
Das ist das Schloss, von dem ich oft gesungen, wo die Elfen tanzen auf dem Waldrasen, wie ein Märchen aus alter Zeit.
Schloss Tost gehört zum Familienbesitz. Eine alte Ritterburg, die Kinder lieben sie. Für den Vater ein Spekulationsobjekt, das er wieder verkauft. Für den 10-jährigen Josef ein unersetzbarer Verlust.
Nun ist's verbrannt. Es existiert nur noch in Liedern und Träumen.
Josef und sein 2 Jahre älterer Bruder Wilhelm wachsen zusammen auf. Wie die Brüder Grimm wollen sie sich niemals trennen. Gemeinsam gehen sie aufs Gymnasium nach Breslau, später zum Studium nach Halle, Heidelberg und Wien.
Mein stets heiterer Gegensatz gegen den verständigeren, kälteren Wilhelm, der etwas Tragisches hatte, noch dadurch vermehrt, dass er eben deshalb weniger beliebt war als ich.
Josef und Wilhelm werden von einem Hauslehrer, dem katholischen Priester Bernhard Heinke, auf Schloss Lubowitz erzogen.
Im Monat Februar musste ich, weil ich das Wort zurücklassen, ohne alle Ursach etwas scharf ausgesprochen hatte, knien. Und es wurde mir das Buch weggenommen. Nachbemerkung, ich hatte noch dazu gut gelernt.
Der Lehrer achtet streng auf ein gutes Hochdeutsch seiner adeligen Schüler. Der schlesische Dialekt ist ihnen bei Strafe verboten.
Nicht, weil ich das Wort stark ausgesprochen, sondern boshaft gewesen und gelogen habe.
Das klingt nach Beichte, einer Übung, die dem Jungen gut bekannt ist. Des Öfteren heißt es in seinem Tagebuch, zur Beichte gewesen.
Mein Hofmeister fing an, mir alle Sonntage aus der Leidensgeschichte Jesu vorzulesen. Bald wurde mir das immer wieder angebrochene periodische Vorlesen zu langweilig. Ich nahm das Buch und las es ganz aus. Ich weinte aus Herzensgrunde, dass ich schluchzte. Mein ganzes Wesen war davon erfüllt und durchdrungen. Und ich begriff nicht, wie mein Hofmeister und alle Leute im Hause, die das doch alle schon lange wussten, nicht ebenso gerührt waren und auf ihre alte Weise so ruhig fortleben konnten.
Meist notiert der 12-Jährige kommentarlos, was auf Schloss Lubowitz passiert.
Pro Memoria auf den Monat Dezember. Den ersten ist der Papa nach Radoschau gefahren. Den zweiten ist Feuer hier im Schloss gewesen. Den neunten ist der Herr Heinke das erste Mal mit uns ausgeritten. Den 14. hat die Nanette ein Knäblein gebärt. Den 15. bin ich zu Paten gestanden bei der Nanette. Den 28. sind die Bücher von der Verleihung gekommen.
Er hat den Robinson von Daniel Defoe und andere Abenteuerliteratur in Ratibor ausgeliehen.
Kindisch lag ich im Lubowitzer Garten am Lusthause, im Schatten in der Mittagsschwüle und sehe die Wolken über mir und denke mir dort Gebirge und Inseln mit Schluchten. Da geht unsichtbar ein leises Rauschen durch den Garten, die Blumen neigen sich leise, mich schauert. Es war die Muse, die lächelnd vorüberging, Garten und Täler beleuchtend. Ich war ihr noch zu kindisch.
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Idyll von Alt Lubowitz. Lage des Schlosses, Beschreibung des Gartens und die Aussicht auf die Oder, die Wälder und die blauen Berge.
In dies alles einen epischen Geschichtsfaden hineinbringen, recht objektiv, beschreibt Eichendorff den erneuten Versuch, sein Leben zu erzählen. Mit der Kindheit will er beginnen, realistisch schildern, wie er aufwuchs, dazu auch seine Tagebücher verwenden.
Zur Beicht gewesen? Der Kaplan im Hasengarten in Teich gefallen? Die erste Schwalbe gesehen? Die erste Nachtigall?
Wie der Papa im Garten ruhig spazieren geht und mit keinem König tauschen möchte. Der Postbote wird erwartet, während draußen in Frankreich die Revolution schon ihre Tour beginnt. Der alte Pfarrer durch die hohen Getreidefelder kommt und ich im hohen Grase liege, wie in einem Walde.
Nach Ratibor gefahren und die schönen Künste des englischen Seiltänzers Barhen gesehen. Ein sonderbares Wasserabenteuer ritterlich bestanden, nämlich mich mitsamt dem Pferd ins Wasser gelegt. Ha, ha, ha.
Mitten bei einem Dinner im großen Saale, wo die alte Zeit, Großmama betend, und die moderne Gesinnung gegeneinander fechten, kommt plötzlich die Nachricht von der Hinrichtung Ludwigs des 16. Tragischer Eindruck. Alles wird still und einsam. Mich aber schauerte, als ich durchs Bogenfenster hinausblickte.
Pro Memoria auf den Monat Juli 1801. Der Papa nach Breslau gefahren. Die Mama schrecklich ohnmächtig geworden. Mein Pferd krepiert.
Hinter der nüchternen Aufzählung des 13-Jährigen verbirgt sich eine Tragödie. Der Vater hat es den reichen Grundbesitzern der Umgebung gleichmachen wollen. Er spekulierte mit Grund und Boden und verlor. Auf der Flucht vor seinen Gläubigern schreibt er an die Familie: Ich habe euch alle zu reichen Leuten machen wollen. Derweilen hat uns Gott gestraft. Wenn wir wenigstens Lubowitz für uns behalten könnten. Bei der Nachricht fällt die Mutter in Ohnmacht. Die Schulden belasten von nun an das Leben der Eltern und werden auf die Söhne vererbt. Der kleine Gustav, Josefs Lieblingsbruder, stirbt im Alter von 3 Jahren. Kein Stoff für eine Idylle, wie sie Eichendorff vorschwebt. Und die Realität ist für ihn nicht erzählenswert.
Ich kann wohl manchmal singen, als ob ich fröhlich sei. Doch heimlich Tränen dringen.
Doch heimlich Tränen dringen.
Da wird das Herz mir frei.
Da wird das Herz mir frei.
In unseren Garten ging ich einmal als Kind allein in der Sommermittagsschwüle. Alles war wie verzaubert. Bei einer Biegung sah ich eine prächtige Fee eingeschlummert. Es ist wieder die Muse. Da rief man mich weg. Ich konnte nicht schlafen die Nacht. Das Fenster stand offen. Es ging ein Singen durch den Garten, ein Lied, das ich nimmer vergesse, so alt ich bin.
Da lauschen alle Herzen und alles ist erfreut, doch keiner fühlt die Schmerzen.
Da lauschen alle Herzen und alles ist erfreut, doch keiner fühlt die Schmerzen im Lied, das tiefe Leid. Für die Schmerzen im Lied das tiefe Leid.
Der Entwurf über eine Kindheit als Idylle gerät ins Stocken, bleibt unvollendet. So scheitert auch der zweite Anlauf, das eigene Leben zu erzählen.
Das erste Kapitel will ich lieber ganz übergehen. Ich habe zu viel zu tun. Und den Kopf voll von den prächtigen Abenteuern, die ich zur großen Freude des geneigten Lesers beschreiben will. Was gehen auch den Leser meine Kinderjahre an?
Er versucht es ein drittes Mal. Nun soll es eine Novelle werden, die ihm erlaubt, Dichtung und Wahrheit zu vermischen. Die Grenzen sind fließend, er kann frei fabulieren.
Eigentlich wollte ich in diesem Kapitel gleichsam spielend neue Gedanken über Kindererziehung hinwerfen und einen tiefen Blick in die Schulen tun. Darüber war ich aber unverhofft eingeschlafen.
Der Held ist ein zu spät gekommener. Ein Stern, der zur Unzeit, also im falschen Moment, am Firmament erstrahlt.
Da träumte mir, ich säß auf der Schwelle vor meines Vaters Haus. Der Schnee tröpfelte ständig vom Dach. Die Sonne schien warm durch die Fenster über den getäfelten Boden der Zimmer hinter mir. Drin hörte ich die Flötenuhr das alte Stückchen spielen. Seitwärts aber sah ich den alten Daniel, den Diener des Hauses, bis an die Brust im Morgennebel stehen und Haselstöcke schneiden. Im mittelsten Gange des Gartens ging mein Vater schweigend auf und nieder. Es fiel keinem auf, dass ich wieder vor der Tür saß, als wäre ich gar nicht fort gewesen.
Und keiner kennt mich mehr hier. Und keiner kennt mich mehr hier.
Nun erblickte ich tief im Garten auch unser schönes Nachbarskind mit den langen, langen blonden Locken. Sie saß am Bergeshang im blattlosen Wipfel der Linde von mir abgewendet und sang und sang. Ich kannte das Lied recht gut. Und wie sie sang, ging auf einmal ein Frühlingsschauer durch den ganzen Garten und immer weiter durchs Land. Die Nebel zerrissen, ich sah den Fluss im Grund, die ferne Stadt, die blauen Berge dahinter. Da wachte ich auf.
Das Novellenfragment entsteht zwischen 1831 und 1838. Der fast 50-jährige Eichendorff arbeitet als ministerieller Hilfsarbeiter in Berlin mit wechselnden Aufgaben. Im geheimen Auftrag entwirft er für Minister Eichhorn ein Pressezensurgesetz, das wegen zu großer Liberalität durchfällt. Da es ihm nicht gelingt, in Berlin eine feste Anstellung zu bekommen, muss er schließlich nach Königsberg in die hinterste preußische Provinz zurückkehren. Lubowitz, den Ort seiner Kindheit, sieht Eichendorff nie wieder. Früher Morgen in Lubowice. Die Sonne steigt über den Horizont. Beleuchtet die Ruine des Schlosses, an der Eichendorffs Porträt hängt. Keinen Dichter noch ließ seine Heimat los. Die Deutschen, die hierher kommen, um nach Überresten ihrer Heimat zu suchen, fühlen sich bestärkt. Doch Eichendorff, der Poet des Heimwehs, ist kein schlesischer Heimatdichter. Wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht, wohin. Wäre ein besseres Motto.
Also hier, das ist das Nebengebäude. Und von dem Nebengebäude bis hier an den Hasengang war das Schloss, stand das. Und das ist nicht mehr da. Die Oder fließt jetzt in der Entfernung so ungefähr 400, 500 Meter Luftlinie von hier entfernt. Aber zu Zeiten Eichendorffs, da floss sie hier unter diesem Schlosspark.
1823 wird das verschuldete Schloss der Eichendorffs zwangsversteigert. Der Besitzer, der Herzog von Ratibor, lässt es im neugotischen Stil umbauen. Und er fügt einen Anbau hinzu. Die Ruine dieses Anbaus ist zur Pilgerstätte umgewidmet worden.
Also dieses Schloss stand bis an den Hasengang. Und diesen Hasengang ist Eichendorff öfters hinspaziert. Und hinten auf einem Hügel stand eine Linde. Auf den Hügel waren 25 Stufen. Der Hügel oben umzäumt, um die Linde eine Bank. Und dort saß Eichendorff und dichtete und konnte auch in Richtung Pogrzebin schauen, von wo seine Liebste kam.
Der Eichendorff-Verein und sein Vorsitzender Josef Wochnik pflegen das Erbe. Auf dem Weg zwischen Kirche und altem Friedhof wurden Holztafeln mit Gedichten aufgestellt.
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zaubenwort. Czarodziejska różdżka. W rzeczach wszystkich pieśń uśpiona, śni o śpiewie w ciszy snów. Świat czarowną pieśń wykona, gdy go zbudzisz magią słów. Józef von Eichendorff.
Die zerfallene Mühle im Nachbarort Breżnica ist mit Stiftungsmitteln aus Bayern erneuert worden.
Also zu Zeiten Eichendorffs war das eine alte Mühle aus Holz gebaut. Und Eichendorff ist hier öfters am Pferd hingeritten, denn die Mühles Familie sollte eine schöne Tochter haben. Und in der hatte sich Eichendorff verliebt. Doch die Eltern meinten, sie wäre zu arm für ihn und hatten die Tochter zu Verwandten weggeschoben, dass sie sich nicht mehr zusammentreffen. Eines bestimmten Tages, als er am Pferde angeritten kam und festgestellt, dass sie nicht da ist und nicht mehr da sein wird, war er sehr traurig, setzte sich auf eine Bank und dichtete das Gedicht »Das zerbrochene Ringlein«.
Das hört sich schön an, verhält sich aber ganz anders. Die Romanze spielt nicht in der Umgebung von Lobowitz, sondern in Rohrbach bei Heidelberg, wo der junge Baron von Eichendorff studiert. Er verliebt sich in eine Katharina Förster, im Tagebuch diskret K. genannt, die keine Müllers Tochter ist.
In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebste ist verschwunden, die dort gewohnt hat.
7. Februar 1808.
Mein Liebste ist verschwunden.
Verunglückter Spaziergang nach Rohrbach. Wie wir zurückkehren, geht K. nach Rohrbach. Mein Nachrennen und Einholen. Großer Wind. Trauer eines fast gebrochenen Herzens, sich selbst bedauern. Trüber Tag. 19. März 1808. Nachmittags schrecklich nachgelaufen nach Rohrbach. Den Namen in den Schnee. 3. April 1808. Als ich eben vom Spaziergang zurückkam, kam mit Schwester nach Rohrbach hinaus. Unerwarteterweise Heidelberg ganz verlassend. K. umschlungen und sehr lieb. An der wohlbekannten Hecke am Bache, langer Abschied.
Die folgenden Seiten des Tagebuchs fehlen. Eichendorff verlässt Heidelberg im April 1808 und unternimmt mit Bruder Wilhelm eine Bildungsreise nach Paris. Danach ist er für längere Zeit in Lubowitz, verlobt sich 1809 mit Luise von Larisch, aus Podjebin und vollendet im darauffolgenden Sommer zahlreiche Gedichte. Darunter eben auch das vom zerbrochenen Ringlein. Es wird schon bald von Friedrich Glück vertont und ist zum Volkslied geworden.
Hör ich das Mühlrad gehen, ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte am liebsten sterben, da wär's auf einmal still.
Der Vorsitzende des Eichendorff-Vereins besteht jedoch auf seiner Version der Liebesgeschichte. Er will den polnischen Ort Brzeznica in Eichendorff-Mühl umbenennen.
Ich kann wohl manchmal singen, als ob ich fröhlich sei. Doch heimlich Tränen dringen, da wird das Herz mir frei.
Eins aber habe ich im vorigen Kapitel doch verträumt, das ich hier notwendig nachholen muss, weil es von großer Wichtigkeit für mich ist, nämlich meine Geburt. Es war eine tiefe, stille, klare Winternacht des Jahres 1788. Die Konstellation war überaus günstig. Jupiter und Venus blinkten freundlich über die weißen Dächer, der Mond stand im Zeichen der Jungfrau und musste Schlag Mitternacht kulminieren.
Im Novellenfragment Unstern bedient Eichendorff sich der ironischen Verfremdung, um sein Leben zu rekapitulieren. Der Held wird, wie er selbst, in einer kalten Nacht des 10. März 1788 auf Schloss Lubowitz geboren.
Da gewahrte man auf dem einsamen Landschloss zu L ein wunderbares, geheimnisvolles Treiben und Durcheinanderrennen Trepp auf, Trepp ab. Schade, dass ich damals noch nicht aus dem Fenster sehen konnte, weil ich noch nicht geboren war. Denn die Gegend unten hatte feierlich ein schneeweißes Gewand angetan. Die Bäume standen festlich gepudert vom Reife in stiller Erwartung.
Inspiriert wird Eichendorff offenbar von Ludwig Uhlands Gedicht Unstern. Unstern, diesem guten Jungen, hat es seltsam sich geschickt. Manches wär ihm fast gelungen. Manches wär ihm schier geglückt.
Jetzt knirschten auf einmal Fußtritte draußen über den verschneiten Hof. Eine vermummte Gestalt schlich vorsichtig dicht an den Mauern dem Hintertürchen zu. Der alte Daniel war's, den der geneigte Leser schon aus meinem Traume kennt. Er begab sich eilig zu dem dunklen Häufchen im Garten. Dort hatten sich nämlich Koch, Jäger und der Organist mit Trompeten und Pauken versammelt, um mich, sobald ich das Licht der Welt erblickt, feierlich anzublasen.
Alle Glückesstern im Bunde hätten weihend ihm gelacht, wenn die Mutter eine Stunde früher ihn zur Welt gebracht.
Die Hebamme sollte mit einem weißen Tuch aus einem der Fenster das Signal geben. Aber die hatte jetzt ganz andere Dinge im Kopf. Sie war eine resolute Frau und mit den Mägden soeben in Zank geraten. In der Wut warf sie eine Windel, die ihr zu schlecht dünkte, ohne weiteres zum Fenster hinaus. Das schimmerte weit durch die Nacht. Da löste Daniel unverzüglich den ersten Böller, der Organist mit dem Tusch gleich hinterdrein. Darüber aber erschrak meine Mutter dergestalt, dass sie plötzlich in eine Ohnmacht fiel.
Über die wirklichen Umstände von Eichendorffs Geburt ist nichts bekannt.
Die Schlossuhr schlug ganz verwirrt 12. Alles umsonst. Die Konstellation trotz der vortrefflichen Aspekte war verpasst. Ich wurde gerade um 1,5 Minuten zu spät geboren. Eine lumpige Spanne Zeit. Und doch holt sie keiner wieder ein.
Eine Metapher, mit der er sein Lebensgefühl beschreibt.
Ich bin mit der Revolution geboren, der politischen wie der geistigen, literarischen. Allein die französische Revolution, da sie die materialistischen und humanistischen Ideen bis auf die äußerste Spitze trieb, verachtete sich selbst. Es war der toll gewordene Rationalismus.
Eichendorff sehnt sich nach einer anderen, einer harmonischen Welt.
Das Alte war eingerissen, es musste also notwendig etwas Neues hervorgebracht werden. Aber woher sollte das kommen?
Ratlosigkeit bis ins eigene Leben hinein. Er sitzt zwischen allen Stühlen. Katholik im protestantischen Preußen. Man misstraut ihm, er wird nicht befördert wie andere Beamte. Ein verarmter Adeliger, ein romantischer Dichter. Eichendorff bewirbt sich hinter dem Rücken seines Vorgesetzten um Anstellungen in Bayern und Österreich. Erfolglos. Er muss bleiben. Doch die Hoffnung auf Reformen in Preußen schwindet. Stattdessen Zensur, Bespitzelung und Verfolgung der demokratischen Kräfte. Die einsetzende Industrialisierung wird als Entfremdung und Bedrohung wahrgenommen. Das Leben reduziert auf Nützlichkeit, der Fantasie die Flügel gestutzt. Die Natur in ihrer Schönheit und Vielfalt bedroht.
Ich kann wohl manchmal singen.
Das Leben der meisten ist eine immerwährende Geschäftsreise vom Buttermarkt zum Käsemarkt.
Philister nennt der junge Eichendorff diese Leute. Er versteht darunter die kalten Geschäftemacher der Neuzeit. Seine Satire Krieg den Philistern verhöhnt sie. In seinen Liedern beklagt er den Verlust der Schönheit und die Selbstentfremdung des Ich bis zum Wahnsinn.
Dämmerung will die Flügel spreiten, schaurig rühren sich die Bäume, Wolken ziehen wie schwere Träume. Was soll dieses Grauen bedeuten?
Robert Schumann, der 22 Jahre jüngere Komponist, vertont den in Verse gegossenen Schmerz des Dichters, als wäre es sein eigener.
Ich habe mich ganz zurückgezogen. Die Natur ist meine einzige irdische Gesellschaft. In diesem poetischen Rahmen eines Einsiedlers fasse ich nun, stets als ich sprechend, gleichsam mein ganzes inneres und äußeres Leben.
Das Vorhaben, sein Leben zu beschreiben und zu deuten, verfolgt Eichendorff über 3 Jahrzehnte. Er war noch jung, als er damit begann. Den letzten Versuch unternimmt er 1 Jahr vor seinem Tod. Anfang und Ende oder wie ich ein Einsiedler ward, nennt er den Entwurf und wählt dafür erneut eine literarische Form, in der er Dichtung und Wahrheit spielerisch verweben kann. Der Ich-Erzähler tritt nun in Gestalt des Einsiedlers auf, ein Außenseiter, von Weisheit erleuchtet, zu keiner Rücksicht gezwungen.
Vielleicht die Überschriften Breslau, Halle, Heidelberg und der Krieg beibehalten. Im Krieg lebendiges Bild der Lützower, meine Abenteuer, die zerstreuten Freunde. Der Maler Philipp Veit.
Also wir stehen hier in einem Saal in der Alten Nationalgalerie, der schon immer den Fresken der Casa Bartholdi vorbehalten war. Diese sehr schönen und kostbaren Wandbilder befinden sich hier seit 1888. Unter diesen 8 Fresken sind 2 Werke von Cornelius, 2 von Overbeck, 2 von Philipp Veit und 2 von Schadow.
Wien, Februar 1812. Den 13. ging ich gleich nach dem Essen aus dem Bierhaus zu Schlegels, die ich noch bei Tisch und Friedrich, wie gewöhnlich, etwas illuminiert fand. Ich ging dann zu Philipp Veit hinauf, der eben über einem Frauenbilde malte, das er mir nicht zeigen will, und mir sein selbstgemaltes Porträt im schwarzen Wams in einer herrlichen Gegend zeigte.
Josef bewundert den 5 Jahre jüngeren Maler Philipp Veit, Dorothea Schlegels Sohn aus erster Ehe. Bald verbindet beide Männer eine enge Freundschaft, die im Wiener Tagebuch dokumentiert ist.
Wir gingen dann wieder zu Schlegels hinüber, wo heute Philipps Geburtstag gefeiert wurde. Da waren einige Malerfreunde, auch Theodor Körner aus Dresden. Schlegel sitzt recht wie ein deutscher Künstler hinter dem gedeckten, mit Broten belegten Tisch wie auf alten Bildern und ist unbeschreiblich heiter und liebenswürdig. Philipp singt Lieder.
Die Brüder Eichendorff, die in Wien ihr Jurastudium beenden, sind häufige Gäste bei den Schlegels, diskutieren über das Programm der Romantik und die französische Besetzung.
Ich verließ den 5. April mit Philipp Veit das geliebte Wien und ließ mich als freiwilliger Jäger im Lützower Chor anwerben.
Philipp und Josef sind der vaterländischen Debatten überdrüssig. Als der preußische König Friedrich Wilhelm III. 1813 das Volk zum Kampf gegen Napoleon ruft, melden sie sich zu den Waffen.
Da das Lützower Chor aber damals schon längst aufgebrochen war, so eilten Philipp und ich über Dresden und Meißen nach und holten es endlich in Grimma bei Leipzig ein.
Wilhelm von Eichendorff geht nicht zum preußischen Militär. Er bleibt in Wien zurück, hofft auf Anstellung im österreichischen Staatsdienst. Zum ersten Mal in ihrem Leben trennen sich die Brüder.
Wunderliche Spießgesellen, denkt ihr noch an mich? Wie wir an der Elbe Wellen lagen brüderlich?
Philipp Veit gehört zu einer Gruppe junger romantischer Maler, die sich als Lukas-Brüder bezeichnen. Sie wollen dem Vaterland im Felde dienen, vor allem aber die christlich-nationale Kunst zu neuer Blüte führen.
Und mit diesem großen Anspruch sind sie dann nach Rom gereist und lebten dort in einem Kloster, nach bestimmten Regeln auch ähnlich gekleidet, ließen sich ihr Haar lang wachsen, sodass diese Gruppe dieser jungen Deutschen in Rom auch Aufmerksamkeit auf sich zog.
Nach dieser Frisur, die an Raphael und Christus erinnert, werden sie in Rom die Nazarener genannt. Viele konvertieren zum Katholizismus als Zeichen ihrer gläubigen Mittelalterverehrung.
Nicht nur die Lukasbrüder haben sich diesen mittelalterlichen Idealen verschrieben. Auch so jemand wie Schinkel zum Beispiel, der sehr viele gotische Kirchen gemalt hat, glaubte an diese rückwärtsgewandte Utopie. Das Mittelalter schien den Romantikern grundsätzlich ein verlorenes Paradies zu sein.
Die Schlacht von Lützen war eben verloren, als wir bei Leipzig ankamen. Während nun unsere große Armee sich nach Bautzen zurückzog, marschierten wir über Cottbus als ein echtes Freikorps in den Rücken der Franzosen.
Windsgleich kommt der wilde Krieg geritten, durch das Grün der Tod ihm nachgeschritten. Manch Gespenst steht sinnend auf dem Feld.
Theodor Körner wird bei Lützen schwer verwundet und fällt am 26. August.
Prächtig war die Nacht nun aufgegangen, hatte alle mütterlich umfangen. Freund und Feind im leisen Friedenskuss.
Der König ernennt Josef von Eichendorff schließlich zum richtigen Lieutenant. Aber statt zum Kampf gegen Napoleon wird er zur Bewachung der Festung Torgau eingeteilt. Am 1. Oktober 1814 schreibt er an Baron Fouquet:
Gott hat uns ein Vaterland wiedergeschenkt. Es ist nun an uns, dasselbe treu und rüstig zu behüten und endlich eine Nation zu werden. Von Philipp Veit weiß ich nichts, als dass er die Leipziger Schlacht mitgemacht und überlebt hat.
Der Einsiedler ist lange fort gewesen, auf Reisen, im Krieg. Nun ist er heimgekehrt auf immer.
Die Figur des Einsiedlers ist ein Kunstgriff. Über diese fiktive Gestalt will Eichendorff sein wahres Leben zu Papier bringen. Vorerst notiert er Stichpunkte und Kapitelüberschriften.
Eigentlich wohl Briefe und hinterlassene Papiere eines Einsiedlers. In diesem Rahmen fasse ich nun erste Versuche in der Poesie, den Feldzug 1813, Abschied von Philipp Veit.
Lieber Philipp, ich kann es nicht beschreiben, wie fatal mir zumute war, als sie in Berlin von uns schieden.
Eichendorff bleibt in Berlin, um seine Ansprüche als freiwilliger Jäger geltend zu machen und eine Anstellung im preußischen Staatsdienst zu bekommen.
Es hat mich recht gefreut zu hören, dass Sie in Rom und zufrieden sind.
Die Nazarener oder die Lukasbrüder hatten das Glück, dass in Rom der preußische Gesandte Jakob Salomon Bartholdy aufmerksam wurde auf diese Gruppe. Also es war eine großartige Privatinitiative im Grunde genommen. Er hat seine Privatwohnung in Rom im Palazzo Sucari, einen Raum in dieser Wohnung, sich von ihnen ausmalen lassen.
Lieber Philipp, mein hiesiges Anstellungsgeschäft geht sehr langsam und trübselig. Denn obschon mich der Präsident und die Räte, denen ich in Potsdam meine Aufwartung machte, sehr zuvorkommend aufnahmen, so müsste ich doch nach allgemeiner Versicherung vorerst wenigstens anderthalb Jahre ohne Gehalt und Diäten dienen, welches mir meine Vermögensumstände durchaus unmöglich machen.
Philipp Veit hat zwei Fresken von den acht gemalt, und zwar Josef und Potiphars Weib und die sieben fetten Jahre, eine Lünette. Nach diesem Auftrag für die Casa Bartholdy folgten ja weitere Freskoaufträge in anderen Gebäuden, und das führte dazu, dass man in Preußen sehr aufmerksam auf diese Gruppe wurde und dann auch der König sich verantwortlich fühlte für die Werke dieser Künstler, was schließlich dazu führte, dass dann diese Fresken am Ende in die Nationalgalerie gelangten.
Mein lieber Philipp, ich bin noch immer nicht recht zufrieden und möchte Sie daher beneiden, wenn ich Ihnen nicht alles Gute ebenso gönnte wie mir selbst. Dass ich unterdessen geheiratet habe, die aus Pogrzebin, werden Sie wohl schon wissen.
Leis durch die Blumen am Gitter, säuselt des Laubes Gezitter, rauschen die Quellen herein.
Luise von Larisch, Josefs langjährige Verlobte. Sie erwartet ein Kind. Er heiratet sie und tut das gegen den Willen seiner Eltern, die sich eine reiche Partie wünschten.
Gesenkt auf den schneeweißen Arm. Schlaf ein, mein Liebchen, schlaf ein. Wie atmest du lieblich und warm?
Die Hochzeit findet ohne die Eltern des Bräutigams in Breslau statt. Danach reist das junge Paar nach Berlin. Dort lässt Eichendorff seine schwangere Frau in fremder Umgebung unter fremden Menschen zurück, um sich Blüchers Armee anzuschließen.
Aus dem Krieg kommen wir heim. In stürmischer Nacht und Regen, wenn ich auf der Lauer gelegen, wie dachte ich dorten dein? Schlaf ruhig, das Land ist ja frei.
Schlaf ruhig, das Land ist ja frei.
In Abwesenheit des Vaters wird Sohn Hermann im August 1815 in Berlin geboren. Eichendorffs erster Roman, Ahnung und Gegenwart, erscheint.
Noch eine Bitte, lieber Philipp. Sollte Herr von Schlegel bei dem jetzigen Zusammenfluss von hohen Personen irgendeine noch so geringe Anstellung in Wien für mich finden, so bitte ich ihn herzlich, mich nicht zu vergessen. Und ich fliege mit unbeschreiblicher Freude in mein liebes altes Österreich zurück.
Philipp Veit wird aus Rom ans Städel-Museum in Frankfurt am Main berufen und ist dort viele Jahre als Direktor tätig. Er und sein Dichterfreund sehen sich niemals wieder. Wilhelm von Eichendorff tritt nach dem Sieg über Napoleon eine Stelle im österreichischen Staatsdienst an. Auch die Wege der Brüder trennen sich für immer.
Gedenkst du noch des Gartens?
Gedenkst du noch des Gartens?
Und Schlosses übern
und
Wald?
Schlosses übern Wald?
Des träumenden Erwartens?
Des träumenden Erwartens?
Ob's denn nicht Frühling
ob's
bald?
Ob's denn nicht Frühling bald?
Nach bestandener Referendarprüfung leistet Eichendorff, er ist jetzt 28 Jahre alt, den Diensteid auf König Friedrich Wilhelm III. 5 Jahre später bekommt er die erste bezahlte Stelle als katholischer Kirchen- und Schulrat in Danzig. Wien 1847. Eichendorff kommt nach 3 Jahrzehnten in die Stadt seiner Jugend zurück. Er ist 59 Jahre alt. Auf eigenen Wunsch aus dem preußischen Staatsdienst ausgeschieden, frei von Alltagszwängen und niemanden mehr verpflichtet. An Sohn Hermann schreibt er gut gelaunt:
Behüt die Gott, diesen wienerischen Gruß zuvor. Die Leute wollen mich hier durchaus zum berühmten Manne machen.
Die Ankunft des Dichters ist in der Wiener Zeitung gemeldet worden. Baron Eichendorff, geheimer Regierungsrat, Leopoldstadt Nummer 321 von Danzig. Er reist mit Familie, Frau Luise, Tochter Therese mit Mann und Enkelsohn Max. Sie logieren zunächst im Gasthaus zum Weißen Ross, später im Goldenen Raben.
In der literarischen Concordia wurde ich bei meinem Eintritt mit einem Sturm von Händeklatschen empfangen, dass die Fenster zitterten.
Die literarische Gesellschaft schätzt Eichendorff vor allem als Lyriker.
2 Literaten sprachen Gedichte an mich. Den ganzen Abend wurden von einem Opernsänger Lieder von mir gesungen. Von Josef Dessauer, unglaublich schön komponiert.
Soweit ich das jetzt beurteilen kann, kann ich mir gut vorstellen, warum Eichendorff mit dieser Komposition mehr einverstanden war als mit der Schumannschen, weil sie nämlich sein Gedicht nicht weiter behindert oder stört. Das ist eine Komposition, die hört sich so ein bisschen nach leichter Wiener Kaffeehausmusik an. Das Gedicht wird dazu in einem relativ einfachen Rhythmus gesungen, ohne große kunstvolle Ausschmückung.
Christoph Brigadien, Sänger und Interpret der Eichendorff-Lieder.
Das erinnert mich ein bisschen an die Reaktion, die Goethe gezeigt hat auf die Schubert'schen Lieder. Er hat die ja auch nicht besonders gemocht und hat sich mehr für die Lieder von Reichardt und Zelter ausgesprochen, die ja auch eher in Anführungszeichen altmodisch waren zur damaligen Zeit. Und so wie Schumann hier für Eichendorff sehr modern geklungen haben muss.
Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach, wüsst es nur einer, kein Mensch es sonst wissen soll, kein Mensch es sonst wissen soll.
1847 im Januar treffen Clara und Robert Schumann in Wien ein. Sie verehren Eichendorff. Die Begegnung mit ihm ist der Höhepunkt ihrer Reise. Als die erste Gesamtausgabe mit Gedichten Eichendorffs erscheint, wählt Clara 12 Lieder aus, schreibt sie in ein Büchlein und schickt sie an Robert. Der Eichendorff-Zyklus ist wohl mein romantischster und es steht viel von dir darin, schreibt Robert der Geliebten.
Überm Garten durch die Lüfte hört sich Wandervögel ziehen. Das bedeutet Frühlingsdüfte. Unten fängt schon.
Clara, die gefeierte Pianistin, spielt für Eichendorff. Auch Grillparzer und andere sind geladen.
Ist mir's doch, als könnt's nicht sein. Alte Wunder wieder scheinen mit dem Mondesglanz herein.
Die Matinee gehörte zu den interessantesten, die wir gegeben, notiert sie in ihr Tagebuch. Eichendorff erwähnt das Konzert mit keinem Wort.
Und die Nachtigallen schlagen's.
Der Komponist ist eine Randfigur des Abends. Er leidet und schweigt. Seine gefühlvollen Vertonungen kommen nicht an. Nur Clara unterhält sich mit Eichendorff. Er sagte mir, Robert habe seinen Liedern erst Leben gegeben, worauf ich erwiderte, dass seine Gedichte der Komposition das Leben gegeben. Im Jahre 1856 ermuntern Freunde den Dichter, nun doch seine Erinnerungen zu Papier zu bringen.
Ist verfreut,
Da mein Abendrot immer tiefer hereindunkelt, fühle ich ein Bedürfnis, im scharfen Abendrot noch einmal mein Leben zu überschauen.
Eichendorff ist 68 Jahre alt.
Ich will jedoch weniger meinen Lebenslauf schildern, als die Zeit, in der ich gelebt.
Unter dem Titel Erlebtes schreibt er ein Jahr vor seinem Tod Der Adel und die Revolution sowie Halle und Heidelberg.
Die Menschen und was ich erlebt, erscheinen mir nicht mehr als Personen, sondern nur noch als historische Massen.
50 Seiten Bericht basierend auf persönlicher Erfahrung, ohne dass Eichendorff selbst vorkommt. Was er wollte, ist ihm gelungen. Er hat sich als Mensch zurückgenommen. Geblieben ist seine Dichtung.
Im Grunde geht alle Poesie auf nichts Geringeres als auf das Ewige, das Unvergängliche und absolut Schöne, das wir hienieden beständig ersehnen und nirgends erblicken.
Josef von Eichendorff.
Fragmente eines nicht erzählten Lebens.
Feature von Renate Beckmann. Es sprachen Winnie Böwe, Hille Darius, Ulrich Mattes, Otto Mellies. Geigenimprovisationen Bernd Huber. Das Lied Wehmut wurde von der Gruppe Brennus mit Christian Drommer, Matthias Schmidt und Jakob Jurgeit vertont und interpretiert. Ton Bernd Bechthold, Iris König, Katrin Witt. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Angelika Perl. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2007.
Deutschlandradio Kultur. Im digitalen Radio DAB. Überall in Deutschland.